Schön, dass Sie gekommen sind zu diesem ersten Thema, Lust zum Durchstarten, wie man Krisen meistert. Ich habe den heutigen Abend so aufgebaut, dass ich zunächst einmal einige allgemeine Dinge über Krisen sagen möchte. Ich möchte Ihnen zeigen, dass Krisen immer auch Chancen sind in unserem Leben. Und in einem zweiten Teil möchte ich Ihnen zeigen, wie wir Krisen am besten meistern können. Also, was ist das beste Fundament, dass wir Krisen wirklich meistern? Steigen wir gleich ein. Wie wir schon gehört haben, Krisen gehören einfach zu unserem Leben. Der bekannte Autor David-Henri Thoreau hat einmal gesagt, die meisten Menschen leben ihr Leben in stiller Verzweiflung. Nun, vielleicht hat er ein bisschen übertrieben, das kann schon sein, aber da ist sehr viel Wahrheit dabei. Die meisten Menschen leben ihr Leben in stiller Verzweiflung. Wissen Sie, das mit den Krisen ist so eine Sache. Wenn man selber in einer Krise ist, dann spürt man das. Man weiß das, man leidet darunter, man wird mit gewissen Dingen nicht fertig. Wenn andere Menschen in einer Krise sind, dann merkt man das normalerweise nicht. Ob ich im Moment in einer Krise bin oder ob es mir gut geht, das wissen Sie nicht. Sie wissen vielleicht gerade mal so viel, wie ich Ihnen sage, aber sogar wenn ich Ihnen so ein bisschen erklären würde, wie es mir wirklich geht, dann wüssten Sie immer noch nicht, wie es mir wirklich geht. Und darum haben wir manchmal den Eindruck, allen anderen Menschen geht es gut, nur selber ist man in einer Krise. Aber das ist nicht wahr, sondern alle Menschen erleben im Laufe ihres Lebens manche kleinere, manche mittlere Krise und auch hin und wieder so eine richtig handfeste Krise, wie wir von dir, Barbara, gehört haben. Ich möchte einmal stichwortartig einige Dinge nennen. Es könnte gut sein, dass heute Abend Menschen unter uns sitzen, die als Kinder oder Teenager oder Jugendliche vielleicht körperlich, psychisch, vielleicht sogar sexuell missbraucht worden sind. Das, was Sie damals erlebt haben, liegt Jahre zurück, vielleicht sogar schon Jahrzehnte. Sie leben heute in einer Partnerschaft, Sie leben in einer Ehe, aber Sie merken ganz genau, das, was Sie damals erlebt haben, prägt noch heute Ihr Leben. Es ist ein Trauma im Grunde genommen und Sie spüren, es hat Einfluss auf Ihr Leben, vielleicht auch auf die Beziehung jetzt. Es ist eine Krise. Sehr viele Menschen erleben Krisen im Blick auf Lebensschuld. Interessanterweise nicht nur religiöse Leute. Bei denen würde man es ja irgendwo verstehen, dass sie Lebensschuld haben. Aber auch Menschen, die nichts am Hut haben mit Glauben, erleben plötzlich, vor allem wenn sie etwas älter sind, dass sie unter manchen Versäumnissen leiden. Dass sie plötzlich Schuldgefühle bekommen von Dingen, die sie hätten tun sollen, aber nicht getan haben. Und manche erleben das als eine unglaubliche Krise. Fast alle Menschen erleben Krisen durch Verlust. Da stirbt ein Mensch, den sie geliebt haben. Oder, und ich empfinde manchmal, das ist noch die größere Krise, man verliert einen Menschen durch Scheidung. Nicht nur durch Tod, sondern auch durch Scheidung. Das ist deswegen vielleicht noch die größere Krise, als wenn man jemanden verliert durch Sterben, weil man auf der einen Seite einen Menschen verliert, den man einmal geliebt hat, und weil auf der anderen Seite diese Frage bleibt, ja, hätte man vielleicht doch die Beziehung retten können, wenn man nur so das eine oder andere ein bisschen anders gemacht hätte. Und es ist eine echte Krise. Rückschläge in unserem Leben führen zu Lebenskrisen. Stichwort Karriereknick. Kennen Sie vielleicht? Da geht's immer aufwärts, man macht Karriere, noch ein Streppchen und dann irgendwann plötzlich wird man arbeitslos, man bekommt plötzlich keine Arbeit mehr und es ist eine echte Krise, es erschüttert das eigene Leben. Dann fallen ganz viele Menschen in ein großes Loch, weil sie die große Liebe nicht finden. Das ist so eine Krise, die mit ungefähr 30 Jahren beginnt. Und manchmal über Jahre, ja über Jahrzehnte hinaus dauert. Ich bin wirklich Senioren begegnet und Seniorinnen, die es nicht überwunden hatten, dass sie die ganz große Liebe nie gefunden haben. Krankheitsnöte können uns völlig aus der Bahn werfen. Jeder Lebensabschnitt ist eine Riesenherausforderung. Das beginnt schon als kleines Kind. Das Kind in die Schule kommt. Das geht weiter, wenn ein Teenager oder Jugendliche dann in die Berufswelt, in die Erwachsenenwelt hinüberwechselt. Jeder Stellenwechsel ist eine Riesenherausforderung und nicht zu vergessen die Pensionierung. Also junge Leute können das ja gar nicht glauben. Als mein Sohn vor 10 Jahren ein Teenager war, sagte er, weißt du Papa, ich möchte am liebsten jetzt schon pensioniert sein. Ja, habe ich ihm gesagt, so redet man als Teenager. Aber wenn man dann 65 ist, man hört auf, man fragt sich, wie fülle ich jetzt die Zeit, man hat so Pläne. Und doch irgendwo, wozu mache, lebe ich noch, was sind die Ziele, die ich jetzt habe. Und das ist für manchen Menschen in der Rente gar nicht so einfach. Und es kann eine echte Krise bedeuten. Dann aber die größte Herausforderung und für viele Menschen eine echte Krise, das ist das Sterben und der Tod. Wenn Sie nicht plötzlich überraschend durch einen Unfall aus dem Leben gerissen werden, sondern wenn Sie einmal auf dem Sterbebett liegen, wenn Sie merken, jetzt kommt die letzte Reise, dann ist das eine Riesenherausforderung und kann zu einer echten Krise führen. Es gibt noch viele Möglichkeiten, warum man Krisen erleben kann. Vielleicht ist das in Ihrem Leben etwas ganz anderes, aber ich bin ganz sicher, manche von Ihnen sind im Moment in einer recht großen Krise. Sie leiden und sie spüren, es ist ein innerer Kampf. Nun ist es ganz klar, Krisen mögen wir normalerweise nicht. Das haben wir schon gehört, Barbara hat das erzählt. Man mag das normalerweise nicht. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wer von Ihnen ist gerne in einer Krise, bitte mal Handzeichen, dann würde wahrscheinlich niemand von uns reagieren, weil wir Angst haben vor Krisen. Krisen verursachen Gefühlschaos. Man reagiert manchmal mit einem mangelnden Selbstwertgefühl. Man reagiert mit Ängsten. Man reagiert mit vielleicht einer richtigen Depression. Und darum mag man normalerweise Krisen nicht. Aber, und das möchte ich Ihnen heute Abend wirklich mitgeben, Krisen sind wichtig für unser Leben. Wir würden ganz viele Dinge in unserem Leben nicht lernen, wenn wir nicht Krisen hätten. Und ich möchte einmal einige Dinge einfach nennen, damit Sie so merken, was kann man denn genau in Krisen lernen. In Krisen verlieren wir zum Beispiel Illusionen. Wir werden im wahrsten Sinne des Wortes enttäuscht. Sie sehen das an diesem Wort. Wir verlieren Täuschungen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das erleben. Ein kleines Kind beispielsweise muss ganz schnell feststellen, dass es den Osterhasen nicht gibt. Nun gut, das ist für einen kleinen Müpf eine richtige Enttäuschung, aber er muss das natürlich lernen, weil den Osterhasen gibt's einfach nicht. Er muss enttäuscht werden. Oder sind Sie schon mal enttäuscht worden, weil Ihr Chef Ihnen zu wenig Anerkennung gegeben hat? Weil er das, was Sie geleistet haben, nicht gedankt hat? Wurden Sie schon mal von Freunden enttäuscht? Das ist ziemlich bitter. Aber das ist ganz, ganz wichtig, denn nur dann lernen wir, wer ist ein richtiger Freund und wer ist ein falscher Freund. Auf wen kann ich mich verlassen, auf wen kann ich mich nicht verlassen. Also Sie merken, Krisen sind ganz, ganz wichtig. Wir verlieren Illusionen in unserem Leben. Wir werden im wahrsten Sinne des Wortes enttäuscht. Weiter. Sehr oft lernen wir in Krisen einen notwendigen neuen Lebensstil. Da ist ein Topmanager, er erleidet einen Herzinfarkt und jetzt muss er lernen, etwas gesünder zu leben. Etwas weniger Stress, etwas weniger Hektik, etwas mehr Sport, etwas gesünder essen, das lernt er in der Krise. Ich hatte einen guten Bekannten, der hatte ein ganz schlimmes Magengeschwür und während dieser Zeit lernte er richtig zu essen. Also bei jedem Bissen Messer und Gabel hinlegen und ich weiß nicht genau, 32 Mal kauen oder irgendwo in diese Richtung. Das lernte er in der Krise. Weiter, in Krisen lernen wir bewusster zu leben. Einige von Ihnen wissen, dass meine Frau vor ziemlich genau 6,5 Jahren eine schreckliche ärztliche Diagnose hatte, Krebs. Und wir sind damals, zwar genau vor 6 Jahren, in manche Täler hineingekommen. Ich kann sagen, es war eine ganz schwierige Zeit. Aber in dieser Zeit, ich möchte sie nicht mehr missen, haben wir gelernt, bewusster zu leben. Es wurde uns plötzlich bewusst, es ist nicht selbstverständlich, dass wir miteinander alt werden, dass wir uns vielleicht noch Jahre oder Jahrzehnte haben. Und wir haben angefangen, die Zeit, die wir haben, bewusster miteinander zu verbringen. Und ich sage Ihnen, das konnten wir bis heute durchziehen. Wir haben ja nicht so viel Zeit, weil ich viel unterwegs bin, aber die Zeit, die wir haben, die nützen wir viel, viel sinnvoller aus, als wir das gemacht haben, als einfach alles in Ordnung war und wir überhaupt nicht die Idee hatten, da könnte auch mal etwas schief gehen. Also wir lernten einen neuen Lebensstil. Weiter, Dinge werden oft unwichtig, die vorher unglaublich wichtig waren. Oder umgekehrt, Dinge, die wichtig waren, werden plötzlich unwichtig. Das geschieht oft auch in Krisen. So kann ich sagen, vor 6 Jahren wurde mir plötzlich bewusst, es spielt doch keine Rolle, ob ich etwas mehr oder weniger Geld verdiene. So egal. Es spielt doch keine Rolle, ob ich etwas mehr oder weniger Karriere mache. Das ist so nicht entscheidend. Sondern entscheidend sind ganz andere Dinge, nämlich Beziehung pflegen, Liebe üben, miteinander da sein, treu sein, Vertrauen haben. Das lernten wir damals in der Krise. Weiter, in Krisen lernen wir oft Menschen besser verstehen, wir können uns besser hineinfühlen, als wenn wir keine Krise haben. Ich bin inzwischen seit über 29 Jahren Pastor, ich bin natürlich auch Seelsorger. Und man versucht in der Seelsorge ja, die Menschen zu verstehen. Man versucht ja, hineinzufühlen. Wenn jemand so etwas erzählt wie Barbara, dann versucht man das irgendwo zu verstehen. Aber ich sage Ihnen, das ist gar nicht so einfach oder sogar fast unmöglich. Aber gerade durch die Krise bin ich wesentlich weicher geworden. Wenn Menschen heute mir gegenüber sitzen, auch wenn sie eine ganz andere Krise haben, als wir damals erlebt haben, kann ich wesentlich mehr mich hineinfühlen. Ich kann mitleiden, ich kann manchmal mitweinen. Diejenigen, die mich kennen von vorher und nachher, die haben das gemerkt, ich bin weicher geworden durch diese ganze Krise, die wir damals erlebt haben. Und dann noch etwas. In Krisen formt uns Gott zu Persönlichkeiten. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke und jetzt nicht nur diese ganz, ganz massive Krise, sondern auch die vielen mittleren und kleinen Krisen, dann sage ich Ihnen, ich möchte sie nicht missen. Denn die entscheidendsten Stunden meines Lebens waren nicht die, in denen einfach so alles locker vom Hocker ging, sondern die entscheidendsten Stunden waren die schweren Stunden. Waren die notvollen Stunden, waren die Zeiten, in denen ich geweint habe, in denen ich manchmal nicht weitergekommen bin. Da hat Gott mich zu einer Persönlichkeit geformt. Das sind einfach einige Dinge, die wir in Krisen lernen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Dinge, aber Sie sollen Sie ermutigen, damit Sie Krisen eben nicht nur als etwas Negatives sehen, sondern immer auch als etwas Positives, als etwas, wodurch wir Dinge lernen, die wir sonst nicht lernen würden. Ist das verständlich? Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Ich hoffe, dass Sie heute Abend nicht gekommen sind in der Erwartung, dass ich Ihnen einen Weg zeige, wie Sie nie mehr in eine Krise kommen, oder dass ich Ihnen einen Weg zeige, wie Sie ganz schnell aus der Krise herauskommen. Ich muss Ihnen nämlich sagen, einen solchen Weg gibt es nicht. Krisen müssen normalerweise durchgestanden werden. Es gibt im Normalfall keine Abkürzungen. Und nach dem, was ich bis jetzt gesagt habe, wäre das ja auch schade, wenn wir nie mehr in eine Krise kämen oder wenn wir ganz schnell aus der Krise herauskommen. Es gibt keine Abkürzungen. Sie werden die Krisen durchstehen müssen. Aber jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Ob wir eine Krise meistern oder nicht, hängt ganz stark davon ab, ob wir ein stabiles Fundament in unserem Leben haben. Je stabiler das Fundament in unserem Leben ist, umso besser meistern wir solche Krisen. Können Sie das nachvollziehen? Und jetzt möchte ich Sie einmal fragen, bitte nicht laut antworten, aber im Herzen, haben Sie in Ihrem Leben ein Fundament? Haben Sie in Ihrem Leben ein Fundament, das nicht nur in den Sonnentagen trägt, sondern auch in den stürmischen Zeiten, in denen drunter und drüber alles geht? Haben Sie ein wirklich stabiles Fundament? Wissen Sie, was ich immer wieder feststelle? Solange es Menschen einigermaßen gut geht, fragen sie normalerweise nicht, was könnte das Fundament in meinem Leben sein. Wenn Menschen dann aber in der Krise sind, haben sie oft nicht mehr die Ruhe und den kühlen Kopf, um sich zu fragen, was könnte das stabilste Fundament in meinem Leben sein. Und viele Menschen machen dann einen Schnellschuss. Eine Krankenschwester erzählte mir, wie ihre Kolleginnen, wenn sie in einer Krise sind, jeweils Holz berühren und sagen, Holz berühren. Das soll schützen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Oder eine Bekannte von uns, die hatte eine recht große Krise und in dieser Krise ging sie zu einer anderen Frau, die anscheinend Kontakt zu Engeln hat, um eine Engelsbotschaft zu bekommen. Oder vor Jahren erinnere ich mich, unsere Nachbarin, sie war in einer unglaublichen Krise. Ich bin ihr mal im Garten begegnet und dann habe ich sie gefragt, sag einmal, wie geht es dir? Und dann hat sie geantwortet, es geht mir ganz, ganz mies. Aber es wird schon so herauskommen, wie es herauskommen muss. Sagt man das auch in Thailand? Es muss schon so herauskommen, wie es herauskommen muss. Nun, ich hätte sie am liebsten gefragt, woher weißt du das? Ich meine, das ist doch kein Fundament. Nun, ich habe das natürlich nicht gemacht, weil ich wollte ja dieser Frau ihr schwaches Fundament nicht wegnehmen. Bitte verstehen Sie mich richtig, ich mache das nicht lächerlich heute Abend. Wir brauchen alle ein Fundament. Aber das Fundament muss tragen. Einige von Ihnen sind im Moment in keiner Krise. Freuen Sie sich darüber. Seien Sie Gott dankbar dafür. Aber ich bitte Sie, nützen Sie diese Zeit aus. Und fragen Sie sich jetzt, wo es Ihnen gut geht, was könnte das Fundament in meinem Leben sein? Denn etwas sage ich Ihnen, die nächste Krise, die steht vor der Tür. Einige von Ihnen sind im Moment in einer Krise. Nun, auch wenn Sie in einer Krise sind, bitte ich Sie, machen Sie jetzt keinen Schnellschuss. Sondern auch wenn Sie in einer Krise sind, überlegen Sie sich sorgfältig, was könnte das Fundament in meinem Leben sein. Und genau darüber möchte ich jetzt mit Ihnen nachdenken. Ich greife heute Abend zu meiner Bibel. Die Bibel ist ja nicht nur irgendein altes Buch, das ist sie auch. Aber die Bibel ist noch viel, viel mehr. Sie ist Gottes Wort, sie ist von Gott inspiriert. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber die Bibel ist das Fundament für Millionen und Abermillionen von Menschen auf dieser ganzen Welt. Und diese Menschen machen eine wunderbare Entdeckung. Sie merken nämlich, dass das Fundament der Bibel in ihrem Leben wirklich trägt. Ich öffne meine Bibel und ich lese Ihnen mal eine Bibelstelle vor. Und zwar aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6. Es ist ein Zitat von Jesus. Hören Sie mal gut zu, was Jesus sagt. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Interessant ist, Jesus sagt hier nicht, ich bin ein Weg unter vielen Wahrheiten, ich bin eine Wahrheit unter mehreren Wahrheiten, ich bin Leben unter verschiedenen Leben, sondern er sagt das ganz absolut, er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und jetzt bitte ich Sie, denken Sie einmal ganz gut mit. Entweder ist dieser extreme Satz, und bitte, er ist absolut extrem. Ich glaube, es hat niemand auf dieser Erde gegeben, der einen extremeren Satz gesagt hat, als dieser Satz, den Jesus gesagt hat. Entweder ist dieser extreme Satz völlig aus der Luft gegriffen. Aber dann ist Jesus der größte Lügner. Dann ist er der größte Hochstapler. Dann ist er der größte Verbrecher, der je auf dieser Welt gelebt hat. Und dann ist es das Beste, wir schließen unsere Bibel, aber so schnell wie möglich. Werfen sie in den nächsten Abfalleimer, sind aber dann bitte konsequent und treten aus der Kirche oder aus der Freikirche aus. Oder aber dieser Satz ist wahr. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Wenn er aber wahr ist, dann müssen wir uns einmal fragen, wer ist dieser Jesus? Und wir müssen uns einmal fragen, was könnte er für unser Leben bedeuten? Könnte er vielleicht Fundament sein in unserem Leben, das auch in der Krise standhält? Und genau darüber will ich jetzt mit Ihnen nachdenken. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus Christus der Schöpfer des ganzen Universums ist. Die Bibel geht sogar weiter, sie sagt, Jesus ist Gott, der vor 2000 Jahren Mensch geworden ist, der also auf diese Welt heruntergestiegen ist. Und wissen Sie, nur weil Jesus Mensch geworden ist, haben wir überhaupt eine Ahnung, wer Gott wirklich ist. Nun fragen Sie mit Recht natürlich, ja, aber woher weiß ich, dass Jesus Gott ist? Gibt es Beweise, dass er Gott ist? Nun, Jesus hat seine Gottheit immer wieder bewiesen, zum Beispiel in den vielen Wunden, die er getan hat. Er hat ja unglaublich viele kranke Menschen geheilt. Er hat leprakranke Menschen gesund gemacht. Er hat einige Male Menschen, die tot waren, wieder ins Leben zurückgeholt und den Angehörigen gegeben. Aber der größte Beweis, dass Jesus wirklich Gott ist, war der, dass er, als er am Kreuz gestorben war, am dritten Tag real, wirklich körperlich von den Toten auferstanden ist. Was war geschehen? Einige Tage vorher wurde Jesus gefangen genommen. Man schleppte ihn von Verhör zu Verhör. Man klagte ihn an, er hätte Gott gelästert. Warum? Weil er sich Gott gleich machte. Aber man fand keine Anklagepunkte. Das Leben Jesu war perfekt, falsche Zeugen traten auf und schließlich schaffte es die religiöse Elite. Jesus wurde verurteilt zum Tode am Kreuz. Dann ging alles ganz schnell. Jesus wurde zu diesem Kreuz geführt, wurde dort ans Kreuz genagelt und starb einen bestialischen Tod. Sie können sich vorstellen, für die meisten Menschen war damit das Kapitel Jesus abgeschlossen. Aber dann am dritten Tag ging plötzlich das Gerücht herum, das Grab ist leer. Der Leichnam ist verschwunden. Möglicherweise Jesus ist auferstanden. Was war passiert? Ostermorgen, die römischen Soldaten bewachten das Grab, damit der Leichnam von Jesus nicht gestohlen werden konnte. Aber das nützte nichts. Plötzlich wurde es taghell, wie wenn ein Blitz eingeschlagen hätte. Die Soldaten, die schon viel erlebt hatten, fielen zu Boden wie tote Mücken. Und dann wurde dieser Stein vor dem Felsengrab weggerollt und Jesus Christus auferstand real, wirklich, also körperlich von den Toten. Nicht nur im Geist oder in den Gedanken der Jünger, wie manche liberale Theologen sagen, sondern er ist wirklich von den Toten auferstanden. In den kommenden Wochen begegnete er vielen Menschen. Einmal begegnete er mehr als 500 Menschen. Dabei begegnete er mehrheitlich Menschen, die an seiner Auferstehung zweifelten. Wissen Sie, hier irren wir uns manchmal. Die Jünger Jesu waren nicht irgendwelche Hitzköpfe, die sich in irgendetwas hineinsteigerten, bis sie irgendeine Halluzination hatten, sondern Jesus hatte verständlicherweise enorme Mühe, seinen Leuten zu zeigen, dass er wirklich auferstanden ist, dass er wirklich lebt. Schließlich schafft er es und dann kehrt er, ohne noch einmal zu sterben, in den Himmel zurück. Was mich an der Auferstehung Jesu immer wieder fasziniert, ist, dass sie historisch gesehen eines der bestbezeugtesten Ereignisse ist aus der damaligen Zeit. Ich habe vor kurzem gelesen, es gibt einen Historiker, der sagt, es ist das bestbezeugteste Ereignis aus der damaligen Zeit. Jesus ist wirklich auferstanden, er lebt. Und das ermutigt mich. Wissen Sie, ich möchte nicht ein Fundament haben in meinem Leben, das dann bei der ersten Krise, plupp, wie eine Seifenblase zerplatzt. Ich möchte ein stabiles Fundament haben. Und weil Jesus Christus auferstanden ist, weil er lebt, ist er Gott. Und weil er Gott ist, ist er das stabilste Fundament, das man sich überhaupt vorstellen kann. Ein Fundament, das wirklich trägt. Und nun sagt die Bibel, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Weil er auferstanden ist und lebt, kann er uns ewiges Leben schenken. Das heißt Leben, das über dieses Leben hinausgeht. Und weil Jesus mit der größten Krise in unserem Leben fertig geworden ist, nämlich mit dem Sterben und mit dem Tod, wird er mit jeder anderen Krise in unserem Leben fertig. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich, auf das Fundament Jesu zu bauen. Jetzt denken Sie vielleicht, Beat, das klingt ja alles wunderbar. Und ich würde das eigentlich auch sehr gerne glauben, aber sagen Sie, ich kann einfach nicht. Ich glaube das einfach nicht. Ich bin ein Zweifel. Ich bin einfach nicht so ein gläubiger Mensch. Und vielleicht sagen Sie, da kann man doch nichts dafür. Die einen haben einen stabilen Glauben und die anderen haben nicht so einen stabilen Glauben. Das ist doch Zufall. Da kann man doch gar nicht viel machen. Nur wenn Sie so denken, kann ich Sie gut verstehen. Und zwar deswegen, weil ich selber einmal in dieser Situation war. Ich war ein junger Mensch. Und ich hatte damals einige Freunde, die hatten einen ganz stabilen Glauben. Ich spürte, dieser Glaube war Fundament in ihrem Leben. Der gab ihnen Halt, der gab ihnen Kraft, auch in der Krise. Ich hatte auch einen Glauben, also bitte, ich habe sogar hin und wieder gebetet. Aber sobald es eine Krise gab in meinem Leben, war der Glaube wie weggeblasen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe meine Freunde damals beneidet. Ich habe gedacht, Mensch, einen solchen Glauben, der so stabil ist, den möchte ich auch für mein Leben haben. Aber ich dachte, da kann man nichts machen, das ist Zufall, die einen haben es, die anderen nicht. Und dann habe ich etwas Wunderbares entdeckt, nämlich, dass der Glaube in unserem Leben, wenn man sich darauf einlässt, Schritt für Schritt entstehen kann. Und warum das so ist und wie das ist, möchte ich Ihnen jetzt erklären, und zwar anhand einer Geschichte aus dem Neuen Testament. Es ist die Geschichte eines Mannes. Er war reich, er war gebildet, er war einflussreich, aber er war nicht religiös. Er wusste nicht sehr viel von Jesus, er wusste gerade mal das von Jesus, was man so allgemein über Jesus erzählte, aber er hatte Jesus noch nie wirklich erlebt. Vielleicht sagen Sie, ja, das ist genau meine Situation. Natürlich weiß ich das eine oder andere von Jesus, aber so richtig erlebt habe ich ihn noch nicht. Genauso ging es diesem Mann. Dieser Mann hatte ein Kind, er war Vater, und das Kind war todkrank. Die Ärzte konnten ihm nicht mehr helfen. Er musste damit rechnen, das Kind stirbt. Also man merkt, dieser Mann war in einer enormen Krise drin. Und jetzt bitte ich Sie einfach, kommen Sie mal mit diesem Mann und mit mir mit, die Schritte, die er tut. Das Erste, was dieser Mann machte in dieser großen Krise war, er suchte Jesus auf. Um Jesus damals zu finden, musste er einen Fußmarsch machen von 27 Kilometern. Bitte, es gab damals keine öffentlichen Verkehrsmittel, es gab keine Autos. Er musste 27 Kilometer weit gehen, um Jesus zu finden. Dabei wusste er nicht, ob das mit Jesus wahr ist oder nicht. Überlegen Sie einmal, warum ist er mitgegangen? Nun, er ist vielleicht mitgegangen, weil er dachte, wenn das mit Jesus stimmt, wenn das stimmt, was die Leute über Jesus sagen, dann mache ich die größte Entdeckung meines Lebens. Wenn das nicht stimmt, was die Leute über diesen Jesus sagen, habe ich ja nichts verloren. Also ich bin in jedem Fall Gewinner. Ich probiere wenigstens mal etwas. Wären Sie mitgegangen? Also ich wäre mitgegangen. Nun, dieser Mann macht also diese 27 Kilometer, dann findet er Jesus in der kleinen Stadt Kanaan und dann macht er einen zweiten Schritt im Glauben. Er bittet nämlich Jesus, in sein Leben einzugreifen. Er sagt, Herr Jesus, komm doch mit mir nach Hause, heile mein Kind. Und bitte, noch immer wusste er nicht, ob das mit Jesus wahr ist oder nicht. Aber er dachte, ich kann ja nichts verlieren. Wenn es stimmt, mache ich die größte Entdeckung. Und dann antwortet Jesus in diesem Fall anders, als er oft gehandelt hat. Er sagt nämlich nur ein oder zwei Sätze. Er sagt, geh nach Hause. Dein Kind lebt. Boah. Versetzen Sie sich mal in die Lage dieses Vaters. Was hat er in der Hand? Wo waren die Beweise, dass das wirklich stimmt? Verstehen Sie, er hatte nichts in der Hand als nur das Versprechen von Jesus. Und dann heißt es so wunderbar, und der Vater glaubte dem, was Jesus sagte. Und dann ging er die 27 Kilometer nach Hause. Und er war schon fast zu Hause. Dann begegnet ihm einer seiner Diener, der ruft ihm von Weitem zu, dein Kind lebt. Und als sie näher kommen, fragt der Vater, wann ist es gesund geworden? Und dann antwortet der Diener, gestern Mittag um 13 Uhr. Und dann merkte der Vater, das war genau zu der Stunde, als Jesus zu ihm sagte, geh nach Hause, dein Kind lebt. Und erst in diesem Augenblick wusste er, das mit Jesus ist wahr. Und aus diesem Zweifeln ist strahlende Gewissheit gekommen. Ja, noch mehr, es ist ein Staunen gekommen über Jesus. Verstehen Sie? Am Anfang hatte der Vater nichts in der Hand als nur das Versprechen von Jesus. Und er ging die 27 Kilometer nach Hause. Und ich kann mir vorstellen, wie das in ihm gekämpft hat. Da war Hoffnung. Vielleicht ist das ja wahr mit Jesus. Und dann kamen wieder die dunklen Wolken. Ja, was ist, wenn es nicht stimmt? Aber er ging die 27 Kilometer nach Hause. Und erst als er zu Hause war, sein Diener ihm sagte, dein Kind lebt, wurde aus der Unsicherheit, ist das wahr mit Jesus oder nicht, strahlende Gewissheit. Meine Freunde, das heißt Glauben. Glauben ist mehr als ein bisschen religiös sein. Glauben ist mehr als ein bisschen christlich sein. Glauben heißt, ich nehme Jesus einmal beim Wort und ich gehe die ersten Schritte. Dabei weiß ich am Anfang nicht, ob das mit Jesus wahr ist oder nicht. Aber ich gehe einfach einmal mutig diese Schritte. Und wenn ich die ersten Schritte gegangen bin, dann begegne ich Jesus und plötzlich merke ich, jawohl, es ist wahr, das mit Jesus stimmt. Ich habe das sehr ähnlich erlebt. Ich hatte, wie gesagt, diese christlichen Freunde. Und irgendwann einmal haben die mich eingeladen in eine ähnliche Veranstaltung wie hier. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich saß da und dann wurde erklärt, und ich hörte es damals zum ersten Mal wirklich bewusst, wie man den ersten Schritt im Glauben geht. Am Ende gab es die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen. Habe davon Gebrauch gemacht, hatte ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, der hat mir noch einmal sorgfältig anhand der Bibel erklärt, wie man den ersten Schritt im Glauben geht. Und nachdem er mir alles erklärt hatte, fragte er mich, Beat, möchtest du das jetzt? Möchtest du diesen ersten Schritt im Glauben gehen? Und ich weiß noch sehr genau, wie es in mir gekämpft hat. Auf der einen Seite wollte ich das natürlich schon. Ich habe gedacht, wenn das stimmt, was meine Freunde da sagen und was ich da gehört habe, ja, dann möchte ich das erleben. Aber da waren auch Zweifel. Ja, was ist, wenn es nicht stimmt? Und ich sage Ihnen, um ein Haar hätte ich gesagt, ich überlege es mir noch einmal. Vielleicht komme ich morgen wieder oder übermorgen. Fragen Sie mich nicht, warum ich anders gehandelt habe. Ich habe gesagt, ja, ich riskiere es. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben bewusst ein Kontaktgebet zu Jesus gesprochen. Bitte, ich habe vorher schon gebetet. Aber jetzt ganz bewusst. Ich habe Jesus Christus um Vergebung meiner Sünden gebeten und ich habe ihn eingeladen, in mein Leben hineinzukommen und mir klar und deutlich zu begegnen. Und dann passiert es, was ich gehofft habe, aber nicht wusste. Kurze Zeit später, noch an diesem Abend, wusste ich, das mit Jesus ist wahr. Ich wusste, Jesus lebt. Ich wusste, ich habe das Fundament in meinem Leben gefunden. Ich wusste, ich werde mein Leben meistern. Nicht, weil ich so genial bin, überhaupt nicht. Sondern, weil ich Jesus gefunden habe. Bitte, ich hatte keinen wissenschaftlichen Beweis mehr als 5 Stunden vorher. Aber ich war Jesus begegnet und ich wusste, jawohl, Jesus lebt. Er ist da, er ist Fundament in meinem Leben. Inzwischen sind über 37 Jahre vergangen. Wie gesagt, ich hatte manche Krise und ich kann Ihnen sagen, dieses Fundament Jesus hat gehalten. Es ist stabil geworden. Und darum wünsche ich Ihnen heute Abend, wer Sie auch immer sind, Und wenn Sie noch so viele Zweifel haben im Herzen, ich wünsche Ihnen einmal einen mutigen Schritt zu Jesus. Wagen Sie mal den ersten Schritt. Sie können nichts verlieren, aber Sie können alles gewinnen. Sie können Ihre Entdeckung Ihres Lebens treffen. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne zum Schluss noch erklären, ja, wie macht man denn diesen ersten Schritt im Glauben? Und um Ihnen das zu erklären, muss ich zunächst einmal eine unangenehme Wahrheit sagen. Die Bibel lehrt uns nämlich, dass jeder Mensch durch die Sünden in seinem Leben zunächst einmal getrennt von Gott ist. Die Bibel sagt, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Und ich habe gedacht, damit Sie sich das besser vorstellen können, ich mache eine Zeichnung. Sie sehen hier schematisch auf der einen Seite der Mensch, er ist sündig. Und Sie sehen auf der anderen Seite Gott, er ist heilig. Und dazwischen ist ein ganz breiter, tiefer, unüberbrückbarer Graben. Ich hätte diesen Graben noch viel breiter machen müssen, so breit wie dieser Saal oder so breit wie Taiyingen, geht natürlich nicht. Aber die Bibel sagt, von uns aus haben wir keine Möglichkeit, zu Gott hinüberzuwechseln. Da ist wirklich ein Grabe. Wenn die Bibel von Sünde redet, dann meint sie dabei nicht nur die bösen Dinge, die wir getan haben, sondern sie meint auch die vielen guten Dinge, die wir nicht getan haben. Die Bibel sagt an einer Stelle, wer weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, dem ist es Sünde. Wir nennen das auch Unterlassungssünden. Also Dinge, die wir eigentlich tun sollten, wo wir Menschen helfen sollten und es nicht tun. Auch das nennt die Bibel Sünde. Und jetzt lehrt die Bibel, diese Trennung zwischen Mensch und Gott ist Schuld, dass wir an Gott zweifeln. Der bekannte Theologe Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, alle unsere Zweifel wurzeln in unseren Sünden. Das heißt, wir zweifeln grundsätzlich an Gott, weil wir zu weit weg sind von Gott. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Wir leben, wie gesagt, im Zürcher Oberland, ein wunderschönes Gebiet. Wenn die Sicht klar ist, dann sehen wir bis in die Berge hinein. Wenn es dunstig ist, dann sehen wir gerade noch so knapp die Umrisse der Berge. Und wenn es wolkig ist, sehen wir nichts mehr von den Bergen. Nun, das liegt nicht an den Bergen, die sind immer da. Sondern wir sind zu weit weg von den Bergen. Und das ist ein ganz gutes Bild. So ähnlich ist das mit Gott. Es ist ja interessant, dass es weltweit nur ganz, ganz wenige überzeugte Atheisten gibt. Die meisten Menschen glauben an etwas. Sie sagen, ja, da muss es schon etwas geben. Aber manche sagen, ich weiß nicht recht, wer oder was das ist. Und der Grund liegt, dass wir getrennt von Gott sind, dass wir zu weit weg sind von Gott. Das heißt, der erste Schritt im Glauben geschieht immer oder fast immer aus einem gewissen Zweifel heraus. Es geht gar nicht anders. Und jetzt sagt die Bibel, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Er kann uns zurückführen in eine lebendige Beziehung mit Gott, Gemeinschaft mit Gott schenken. Die Bibel sagt, er ist wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Oder ich zitiere noch einmal die Bibelstelle, mit der ich eingestiegen bin. Jesus sagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Oder in einem anderen Bild, Jesus ist zur Brücke geworden. Er ist zur Brücke geworden zwischen dem Menschen, der sündigt, und dem heiligen Gott. Und sehen Sie, das ist passiert, das ist geschehen. Das steht jedem Menschen zur Verfügung. Aber nun kommt etwas Entscheidendes. Damit diese Brücke Jesu, damit das Sterben Jesu Auswirkungen hat für ihr Leben, müssen Sie einmal bewusst über diese Brücke hinübergehen. Ich möchte Ihnen auch das an einem Beispiel verdeutlichen. Stellen Sie sich mal vor, ich stehe an einem Fluss. Da gibt es eine Brücke. Ich weiß, dass es diese Brücke gibt. Ich weiß, dass die Brücke auf die andere Seite geht. Ich glaube, wenn ich über die Brücke hinübergehe, bin ich auf der anderen Seite der Brücke. Und ich glaube, die Brücke trägt mich. Ich glaube, alles hundertprozentig richtig. Und jetzt stellen Sie sich vor, aber ich gehe nie über die Brücke. Wo stehe ich? Nun, ich stehe immer noch auf dieser Seite des Flusses. Und so gibt es manche Leute, die glauben alles. Die glauben, Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Die glauben, Jesus ist auferstanden. Die glauben, Jesus kann vergeben. Er kann Gemeinschaft mit Gott schenken. Er kann ewiges Leben schenken. Sie glauben das alles. Ist ja auch kein Wunder, steht ja schließlich in der Bibel. Und man hat das ja irgendwo mal im Religionsunterricht gelernt. Aber es gibt viele Leute, die sind nie über diese Brücke hinübergegangen. Und sie stehen immer noch auf dieser Seite. Das heißt, wir müssen einmal bewusst über diese Brücke hinübergehen. Und dieses über die Brücke hinübergehen nennt die Bibel Umkehr zu Jesus. Oder vielleicht hat Ihnen schon mal jemand gesagt, du musst dich mal für Jesus entscheiden. Du musst einmal Jesus dein Leben geben. Das sind so verschiedene Begriffe, die immer wieder dasselbe meinen. Wir müssen einmal bewusst über diese Brücke Jesus gehen. Und die Bibel lehrt uns sehr deutlich, wie man das macht. Es sind zwei konkrete Schritte. Der erste Schritt ist, dass ich Jesus meine Sünden bekenne und ihn um Vergebung bitte. Denn die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und der zweite Schritt ist, dass ich Jesus in mein Leben aufnehme. Denn die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und das macht man am besten mit einem Kontaktgebet. Dass man zu Jesus kommt und sagt, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich brauche dich. Ich bekenne dir meine Sünden. Manche Menschen zählen dann Dinge auf, die sie belasten. Manche machen es eher allgemein. Sagen, Herr Jesus, ich habe manches falsch gemacht. Ich habe manches böses Wort gesagt. Ich habe manches falsche Dinge gedacht und so weiter. Das kann man unterschiedlich machen. Aber man betet weiter und sagt, Herr Jesus, aber ich bitte dich, vergib mir das. Vergib mir die Sünde, die ich nicht mehr weiß. Vergib mir die Sünde, die ich unbewusst gemacht habe. Und dann betet man weiter und sagt, Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, komm in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören. Und in dem Moment, wo man Amen sagt, so sei es, heißt das, gehen wir über diese Brücke. Und in diesem Augenblick haben wir das Fundament Gottes gefunden. Das stabile Fundament, das auch in der Krise trägt. In dem Moment werden wir, wie die Bibel sagt, Kinder des lebendigen Gottes. Gott ist unser himmlischer Vater. Wir bekommen eine Liebesbeziehung. Von diesem Augenblick an haben wir ein Fundament, das wirklich stabil ist, sogar wenn wir sterben. Wir wissen, wir kommen in den Himmel. Aber wir müssen einmal über diese Brücke gegangen sein. Und jetzt möchte ich Sie fragen, auf dieser Zeichnung, wo würden Sie sich einordnen? Und wenn Sie jetzt sagen, ich bin links vom Kreuz, oder wenn Sie sagen, ich bin unsicher, wo ich bin, dann ermutige ich Sie, kommen Sie doch heute Abend zu Jesus. Nehmen Sie ihn beim Wort. Bekennen Sie ihm doch Ihre Sünden und bitten Sie ihn, in Ihr Leben hineinzukommen. Wagen Sie den Schritt. Und dann werden Sie eine wunderbare Erfahrung machen. Sie werden sehen, Jesus ist da. Er ist wirklich gestorben, er ist wirklich auferstanden, er lebt, er beweist sich Ihnen. Das ist wie bei einem Tunneldurchbruch. Kennen Sie vielleicht, man gräbt und gräbt und gräbt und es ist immer dunkel und plötzlich ist man durch und man sieht Licht. Das können Sie erleben. Und ich möchte Ihnen heute Abend eine besondere Gelegenheit geben, ein besonderes Angebot machen, sich für Jesus zu entscheiden. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich solche Abende nicht einfach abschließe, sondern ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Und ich mache das bewusst, weil ich es immer wieder erlebe, wie Menschen dieses Angebot annehmen und Frieden mit Gott bekommen, eine Entscheidung für Jesus treffen. Wir werden es so machen und ich würde mich so freuen, wenn das auch hier angenommen würde. Ich werde jetzt am Beten. Dann werden wir von euch noch ein Lied hören und dann werden während des Liedes einige Mitarbeiter hier zum Kreuz gehen. Auch ich werde zu diesem Kreuz heruntersteigen und dann möchte ich Sie ermutigen, wenn Sie sich heute Abend für Jesus entscheiden möchten, dann haben Sie den Mut und kommen Sie einfach während dieses Liedes nach vorne zu diesem Kreuz. Und bringen Sie symbolisch zum Ausdruck, genauso wie ich jetzt zu diesem Kreuz gehe, genauso gehe ich zu Jesus Christus. Warum rufe ich nach vorne? Nun, die Bibel legt Wert aufs Bekenntnis. Die Bibel sagt, wer von Herzen glaubt, ist gerecht, wer mit dem Munde bekennt, ist gerettet. Und wenn Jesus dieses Bekenntnis möchte, dann macht er das nicht, um uns zu quälen. Wissen Sie, dazu liebt er uns viel zu sehr. Aber er weiß, diese anonymen Christen, von denen man nie so recht weiß, ob sie sich für Jesus entschieden haben oder nicht, die es oft selber nicht genau wissen, die haben oft Probleme im Glauben, da ist keine Dynamik, da ist kein Brennen drin und ist das eine mühsame Christusnachfolge. Und darum ist es eine große Hilfe, das wirklich zu machen und es einfach mal wirklich bewusst vor der unsichtbaren Welt, vor der sichtbaren Welt, auch ein Stück vor sich selber klar zu machen, doch ich möchte zu Jesus kommen, ich möchte dieses Fundament wirklich erleben. Mit denen, die nach vorne kommen, möchten wir anschließend ein kurzes Gespräch führen. Verschiedene Mitarbeiter, Sie müssen keine Angst haben, werden nicht irgendwo Sie in Verlegenheit bringen, aber vielleicht haben Sie noch Fragen. Die möchten wir gerne beantworten, Ihnen noch einmal anhand der Bibel erklären, wie man sich für Jesus entscheidet. Und dann, wenn Sie möchten, würden wir gerne mit Ihnen zusammen beten und Sie können Jesus um Vergebung bitten und ihn einladen, in Ihr Leben hineinzukommen. Wir möchten noch etwas mitgeben, ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen fürs Leben mit Jesus, damit Sie nicht nur einen ersten Schritt im Glauben machen, sondern wissen, wie geht auch der zweite und der dritte Schritt, wie kann ich im Glauben wachsen. Ich lade heute Abend all diejenigen ein, die vielleicht schon lange an dieser Entscheidung herummachen. Und sie haben diese Entscheidung immer wieder hinausgezögert, weil sie einfach Zweifel hatten, ist es wahr oder nicht. Wenn sie wirklich weiterkommen wollen, müssen sie es mal wagen. Sonst werden sie noch in 10 Jahren am gleichen Ort stehen. Es geht nicht weiter. Sie müssen mal wagen, wie dieser Vater. Wenn der nicht zu Jesus gegangen wäre, hätte er nie entdeckt, ob das mit Jesus wahr ist oder nicht. Also alle, die schon lange an dieser Entscheidung herummachen, kommen sie nach vorne. Ich lade aber auch Menschen ein, die das vielleicht heute zum ersten Mal gehört haben. Es ist taufrisch. Dann kommen sie taufrisch zu Jesus. Sie entscheiden sich nicht für irgendeine Lehre, sie entscheiden sich für eine Person und Jesus will ihnen begegnen. Ich lade Menschen ein, die sich auch schon mal allein für Jesus entschieden haben im Herzen. Es könnte für sie gut sein, wenn sie das noch mit jemandem heute Abend festmachen, kommen sie nach vorne. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, wenn sie von jemandem eingeladen worden sind und die sagen, eigentlich würde ich ja schon das Angebot gerne annehmen, aber es ist alles so fremd hier. Dann stupfen Sie die Person, die Sie mitgebracht hat, sagen Sie, du, könntest du nicht mit mir nach vorne kommen? Und wir haben das an vielen Orten erlebt, 2 kommen dann nach vorne, der eine begleitet den anderen und das gibt doch schon eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Geborgenheit. Und noch etwas, ich rufe Sie in diesen Tagen nicht zu einer Kirche. Natürlich, wenn Sie im Glauben wachsen wollen, brauchen Sie Gemeinschaft mit anderen Christen. Aber heute Abend, es geht nicht um diese Gemeinde, es geht um diese Entscheidung für Jesus Christus. Ich lade auch Menschen ein, nach vorne zu kommen, die schon einmal klar über diese Brücke gegangen sind. Sie hatten dieses Fundament, aber dann haben sie vielleicht manches erlebt, was sie nicht mehr verstehen konnten. Und irgendwie haben sie angefangen, innerlich zu zweifeln wieder. Und je mehr sie an Gott gezweifelt haben, umso mehr haben sie gemerkt, sind sie wieder auf Distanz gegangen zu Jesus. Im Bild gesprochen, sie sind vielleicht irgendwo da auf der Brücke. Und das sind Zweifel im Herzen. Dann möchte ich Sie ermutigen, kommen Sie neu zu Jesus. Machen Sie einen neuen Anfang, eine Erneuerung mit Jesus. Suchen Sie neu die Begegnung. Nur so können diese Zweifel, die Sie haben, einfach wieder weggehen. Und wenn das Ihr Wunsch ist, kommen Sie nach vorne. Und dann lade ich bei diesem Thema natürlich auch alle ein, die den Wunsch haben, mit jemandem zu reden, die vielleicht in einer Krise sind und die sagen, ich würde so gerne einmal in ein offenes Ohr klagen. Ich würde gerne mal, dass jemand für mich betet, für meine Situation, für meine Not. Kommen Sie nach vorne, kommen Sie mit Ihrer Not, mit Ihrer Krise, mit allem einfach zum Kreuz. Ich wünsche Ihnen Mut zu einem solchen Schritt. Ich möchte jetzt gerne zuerst für Sie beten und ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben. Und ich bitte dann auch, dass Sie, wenn es Ihnen möglich ist, dass Sie während des Liedes stehen bleiben. Bitte bleiben Sie dann einfach stehen. Aber zuerst möchte ich noch beten. Schön, dass ihr schon da seid. Herr Jesus Christus, ich danke dir und bete dich an, dass du wirklich Gott bist. Ich danke dir, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Und ich danke dir, dass du darum das stabilste Fundament bist in unserem Leben. Ein Fundament auch in den größten Krisen. Ich danke dir, dass du erlebbar bist. Danke, dass du nicht irgendeine Philosophie oder etwas Ähnliches bist, sondern du bist lebendig. Und ich danke dir, dass jeder, der jetzt zu dir kommt, den wirst du annehmen und du wirst ihm wirklich begegnen. Und so danke ich dir, dass du jeden kennst und ich bitte dich jetzt, geh durch die Reihen und rede noch einmal zu jedem Herzen, bestätige dein Wort und gib Mut zu einem Schritt. Gib jetzt auch Mut, zu diesem Kreuz zu kommen. Hab herzlichen Dank. Amen. Wir hören jetzt dieses Lied. Die Mitarbeiter werden gleich jetzt zum Kreuz kommen. Und dann schließen sie sich an, auch wenn sie auf der Empore sind. Sie haben genügend Zeit zum Runterkommen. Aber kommen Sie zu diesem Kreuz. Warten Sie nicht bis am Schluss dieses Liedes. Ganz herzlichen Dank euch. Und die Mitarbeiter bitte ich jetzt zu kommen.